Als ich den Predigttext vor circa 30 Jahren erstmals auf einer Jugendfreizeit gehört habe, habe ich am Verstand des Referenten gezweifelt und gedacht, was macht ein solcher Predigttext mit uns? Heute, nachdem das Leben bei mir und vor allen Dingen die Teilnahme am Leben anderer einige Runden gedreht hat, sehe ich diesen Text mit einer ganz großen Dankbarkeit entgegen und er berührt mich sehr, sehr tief. Vielleicht geht es euch auch so aus dem Buch des Propheten Jeremia, was wir ja gelesen haben. Jeremia 15, Vers 10, folgende. Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich bin niemals Gläubiger und niemals Schuldner, und doch fluchen mir alle. Fürwahr, Herr, ich hab dir mit gutem Willen gedient. Ich bin für den Feind bei dir eingetreten zur Zeit des Unheils und der Bedrängnis. Du weißt es, Herr. Denk an mich und nimm dich meiner an. Nimm für mich Rache an meinen Verfolgern. Raff mich nicht hinweg durch deine Langmut, dass du dauernd Geduld mit den Verfolgern hast. Bedenke, dass ich um deinetwillen Schmach erleide. Dein Wort verschlang ich. Es war mir eine innere Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort wurde meines Herzens Freude und Trost, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, du Gott der ganzen Welt. Ich kann nicht mit anderen Leuten fröhlich zusammensitzen und mit ihnen lachen, denn du hast deine Hand auf mich gelegt und mich einsam gemacht. Dein Zorn über dieses Volk hat von mir Besitz ergriffen. Warum nimmt mein Schmerz kein Ende? Warum will meine Wunde nicht heilen? Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich, aber du lässt mich im Stich wie ein trügerischer Bach, der im Sommer versiegt. Da antwortete der Herr, wenn du umkehrst, dann darfst du wieder vor mir stehen. Wenn du Edles und nicht Gemeines redest, dann darfst du auch wieder mein Mund sein. Dann werden sie sich dir zuwenden, sie dich dir zuwenden, du aber wende dich ihnen nicht zu. Ich mache dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Mögen sie dich auch bekämpfen. Sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dir zu helfen und dich zu retten, spricht der Herr. Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen. Ich befreie dich aus der Faust der Gewalttätigen. Diesen Text nennt man Konfession Jeremias. Das Selbstbekenntnis eines Menschen in ganz tiefer Not, wie es noch einige gibt. Und hier gewährt ein Mann ganz schonungslos einen Blick in sein Herz, in sein inneres Ringen und Streiten mit Gott, in die schwere Not, in die Not um seine Berufung, um seinen Ruf. Und er ist der Verzweiflung nahe, am Rande der Verzweiflung. Und er ist von Gott enttäuscht. Von Gott enttäuscht. Jeremia gehört nicht zu denen, die ihre Tiefen irgendeiner Weise wegdrücken und nur die Schokoladenseite, nur das Starke nach außen bringen, sondern der uns allen einen Blick in sein Herz schenkt, gewährt und das sogar noch aufschreiben lässt für uns heute. Und er zieht eine Zwischenbilanz seines Lebens und gibt einen Rechenschaftsbericht, und zwar aus dem Bedürfnis nach restloser Offenheit und Wahrhaftigkeit vor Gott und den Menschen. Er macht quasi eine Beichte vor Gott. Und in der Hoffnung, dass durch diese Beichte vor Gott er eine entscheidende Lebenshilfe bekommt, um morgen weitermachen zu können. Und er tut das in Form eines sogenannten Klageliedes. Und manche von uns kennen auch die Klagepsalmen. Da gibt es eine ganze Menge Psalmen, die nennt man Klagepsalmen, so wie Schöpfungspsalmen, Dankpsalmen, Lobpsalmen und so weiter. Gibt auch Klagepsalmen. Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast. Einen Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich bin niemals Gläubiger und niemals Schuldner. Und doch fluchen wir alle. Mit einem Wehruf beginnt er. Und in Kapitel 20 verschärft er das noch. Es wäre besser, dass ich nie geboren werde. Nie geboren wäre. Und dass er dabei an seine Mutter denkt, ist sehr menschlich. Vielleicht möchte er sich gerne am Herzen der Mutter ausweinen. Und er stößt sie doch von sich, weil er sagt, du bist der Bringer des Lebens für mich und das Leben ist für mich unerträglich geworden, Mutter. Jeremia mag nicht mehr, er ist lebensmüde. Er ist müde vom Leben und müde fürs Leben. Er kann nicht mehr. Sein Leben, das auch auf Gemeinschaft, auf Geselligkeit, auf Anlehnung angelegt ist, das hat ihn einsam gemacht. Und er ist zum Zankapfel für das ganze Volk geworden. Stellt euch das mal vor. Einer gegen einen ganzen Staat. Und alle zeigen sie mit Finger auf ihn, auf den Jeremia. Alle. Er ist gemieden. Und er hat alle und jeden zum Gegner. Und er versteht das nicht. Ich habe doch niemandem Böses getan, sagt er. Und auch in finanziellen Dingen, wo es so viel Streit gibt in dieser Welt, auch da bin ich nicht schuldig geworden. Ob ich Schuldner oder Gläubiger war. Es gibt in meinem Verhalten keinen Schwachpunkt, der die feindliche Haltung meiner Mitmenschen rechtfertigt. Und obwohl ich ganz in Ordnung bin, fluchen mir alle. Mir, dem Mann Gottes. Noch mehr, Jeremia kann in seinem Klagegebet vor Gott sagen, du weißt, Herr, dass ich in meinem Dienst als Prophet, du hast mich berufen, Herr, dass ich in meinem Dienst als Prophet immer nur das Beste meiner Mitmenschen vor Augen hatte. Du weißt, Herr, dass ich für sie gebetet habe, wenn sie in Not kam. Du weißt, wie ich Fürbitten für das ganze Volk vor dir gestanden habe, bis zu dem Augenblick, wo du mir gesagt hast, Jeremia, jetzt bete nicht mehr für das Volk. Die Stunde der Gnade ist vorbei. Sie haben sie verstreichen lassen. Jetzt kommt das Gericht. Bis zu dem Augenblick habe ich fürbittend vor dir gestanden und meine Hände nie runtergelassen. Und die Wirkung? Trotz seines Einsatzes für die sündigen Mitmenschen ist er zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden. Und er wird gemieden wie die Pest. Und das als Unschuldiger, das macht ihn fertig. Und das als Undank von denen, für die er sich eingesetzt hat. Und deshalb ist der Mann verzweifelt und am Ende. Der Verzweiflung nahe. Das Einzige, was ihn in dieser Stunde halten kann, ist, dass sein Gott ihn kennt. Dass sein Gott ihn kennt. Und dass er weiß, dass er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Und deshalb möge sich doch jetzt Gott seiner und seiner Sache, um deren Willen Jeremia leidet, annehmen, indem er ganz schnell Rache an den Feinden übt. Ganz schnell Rache an den Feinden übt. Vers 15, du weißt es. Herr, denk an mich. Nimm dich meiner an. Nimm für mich Rache an meinen Verfolgern. Raff mich nicht hinweg durch deine Langmut, durch deine Nachsicht. Bedenke, dass ich das alles um deinetwillen durchstehe. Sonst zerbreche ich, Gott, wenn du weiter Geduld hast mit den Übeltätern. Sonst gehe ich zugrunde, wenn du sie ungeschoren laufen lässt und nicht bestrafst. Gott, jetzt kannst du wählen. Willst du mich behalten, der ich mit allem versuche, gerecht zu sein und in meinen Gedanken und Taten dir nachzufolgen, der ich dir immer treu gedient habe und dienen möchte, oder ob du die Bösewichte weiter verschonst. Gott, wähle. Entweder mich oder die. Jeremia erinnert Gott daran, dass er um Gottes Willen leidet. Weil er seinen Dienst als Mund Gottes ausübt. Und wir hören das immer wieder und das ging mir ein. Und es geschah das Wort Gottes zu Jeremia. Er hat nie in eigenem Namen geredet. Immer das Wort von Gott empfangen und das hat er dann mit allen Konsequenzen den Menschen gesagt. Und weil er als Mund Gottes gehorsam war, hat er Probleme. Und darum erwartet er nun, dass Gott für ihn eintritt. Und einmal klipp und klar in aller Öffentlichkeit klar macht, dass er der Mann Gottes ist. Und dass er vor allen Dingen die Verheißungen, die er dem Jeremia gegeben hat, dass er die endlich einlöst. Endlich einlöst Gott. Vielleicht geht es euch genauso wie mir, die Bitte um Rache an den Verfolgern, die befremdet, oder? Die befremdet. Ich darf euch einige Erklärungshilfen dafür geben und ihr könnt das auch nachher auf meinem Handout zur Predigt mit nach Hause nehmen. Indem Jeremia um Rache an seinen Feinden bittet, hat er von vornherein selbst auf Rache verzichtet. Einmal, das wollen wir mal festhalten. Und er hat seine ganze Sache dem befohlen, der gesagt hat, die Rache ist mein und niemand soll an der rächen. Zweitens, hinzu kommt, dass wir hier an dieser Stelle zur Kenntnis nehmen, dass die Verfolgung und die ganze Not, die er durchmacht, nicht dem Menschen Jeremia, sondern dem Propheten Jeremia gilt. Dem Propheten Jeremia. Deshalb haben sie etwas, weil er so ein unbequemes Wort im Namen Gottes sagt. Deshalb ist er der Feind. In seiner Predigt wird ja seine Botschaft angegriffen. Und es geht letztlich um die Predigt, seine Botschaft von Gott, auf die die Menschen mit Hass antworten. Deshalb, und das ist wichtig, dass man das versteht, geht es bei diesem Angriff letztlich um die Ehre Gottes. Nicht um sich als Person, sondern Gott, deine Ehre steht auf dem Spiel. Und deshalb greife ein gegen die Gottlosen, die sich letztendlich nicht gegen mich, den Propheten, wenden, sondern letztlich gegen dich, Gott, wenden. Sie wollen dich nicht. Sie kehren dir nicht mehr das Angesicht, sondern sie kehren dir den Rücken zu. Und deshalb, Gott, lass das nicht gefallen. Lass dir das nicht gefallen. Der Eifer um die Ehre des Herrn hat ihn infiziert. Ihr lieben Freunde, an der Stelle habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Eifer für Gottes Sache bei dir und bei mir? Ist dieser Eifer so stark wie bei dem Jeremia? Berührt uns das, wenn unser Volk immer mehr von Gott abdriftet? Oder ist das nun mal so? Berührt uns das, wenn die Gebote Gottes immer frivoler und offen angegangen werden, Menschen leben gegen die 10 Gebote und so weiter? Berührt uns das noch? Empfinden wir den Schmerz mit Gott oder gewöhnen wir uns an die Gottlosigkeit? Wie ist es mit dem Eifer um des Herrn Sache, dass Christus in Kassel durch Plakate verhöhnt wird aufs Übelste? Wäre das in muslimischen Ländern geschehen, dann wäre ein Weltaufstand gekommen. Und bei uns? Und noch etwas kommt hinzu. Für die Menschen im Alten Testament, im Alten Bundes, ist alles, was zwischen Gott und Menschen geschehen kann, immer auf die Zeit zwischen Geburt und Tod beschränkt. Da muss alles sein. Sie haben ja die Auferstehungshoffnung noch nicht. Die Auferstehungshoffnung, die durch Christus gekommen ist. Und wo dann der Apostel auch sagt, warum müsst ihr euch selber rächen? Glaubt nicht, dass Gott etwas durch die Lappen geht. Gott hat eine ganze Ewigkeit Zeit, die Dinge aufzurechnen. Die Dinge zur Sprache zu bringen und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Das hatte man im Alten Testament nicht. Und wenn Gott jetzt nicht sichtbar eingriff zwischen Geburt und Tod, dann hieß das, Gott, du machst gemeinsame Sache mit denen. Du hast gar nichts dagegen. Du heißt das gut. Und deshalb so leidenschaftlich wie Gott, das kann nicht sein. Deshalb greife ein, sofort ein. Das ist damit gemeint. Ich wollte mal hier ausholen, weil ich merke, wie da immer wieder Leute dran stoßen, zu Recht anstoßen. Und hier merken wir, hier ist durch Christus und durch seine Auferstehung, sein stellvertretendes Leiden und seine Auferstehung etwas völlig Neues geschehen. Auch die ganze Perspektive der Ewigkeit. Und deshalb ist uns heute, die wir im neuen Bund leben, dieses Beten gegen Menschen oder Bitte um Rache ganz gewiss nicht mehr möglich, hat keinen Platz mehr in unseren Gebeten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr diese innere Erregtheit des Propheten Jeremia spürt. Der Gedanke, dass Gott mit seinem Eingreifen zögern könnte, lässt nun aus der Klage auf einmal eine Anklage Gottes werden. Eine Anklage, die sich so ganz langsam entfaltet, immer mehr bis zu dieser furchtbaren Aussage: Gott, ich habe meine ganze Hoffnung auf dich gesetzt, aber du lässt mich auch im Stich, wie ein trügerischer Bach, der im Sommer versiegt. Das ist nicht leichtfertig dahingesagt von dem Mann, sondern er fragt sich immer: Gott, bin ich schuldig geworden? Und bin ich durch meine Schuld, durch mein Versagen deiner Hilfe unwert geworden, dass du mich jetzt fallen lässt? Und dann sagt er: Gott, das kann ich nicht so sehen. Dein Wort ist mir nie gleichgültig gewesen. Ich bin nie leichtfertig mit deinem Reden umgegangen. Ich habe dein Wort nie verwässert, so ein bisschen schmackhafter gemacht, dass es besser eingeht und keiner Anstoß nimmt. Ich habe nicht verunehrt. Ich habe mich deiner Gott nicht geschämt. Ich habe mich auch deiner Gemeinde nicht geschämt. Gott, das Gegenteil ist der Fall. Dein Wort verschlang ich. Es war mir eine innere Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort wurde meines Herzens Freude und Trost, denn dein Name ist über mir gerufen. Herr, du Gott der ganzen Welt. Sinngemäß im Hebräischen heißt es: Dein Wort ist mir ein Leckerbissen, eine Delikatesse, eine Lieblingsspeise. Könntest du das auch so sagen von dir? Dein Wort, Herr, wenn ich das aufschlage, die Bibel, da höre ich dieses Wort von dir. Und das ist mir ein Leckerbissen, der alle sonstigen Leckerbissen bei Weitem überragt. Ihr lieben Freunde, dafür bin ich sehr dankbar. Ich darf jetzt 38 Jahre im Dienst sein und 38 Jahre sein Wort hören und sagen, dass ich dieses Wortes nie überdrüssig geworden bin bis zum heutigen Tag, sondern dass es mir immer noch Leckerbissen ist, Lieblingsspeise, vor allem anderen, was ich sonst auch lese, tagsüber und manchmal auch nachts, aber dass das das Herrlichste ist. Und dass ich immer wieder neu staune über diesen Gott und sein Wort. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht vergibt es immer wieder neu. Dein Wort ist mir ein Leckerbissen. Und mit großer Dankbarkeit, Gott, bin ich in deinem Dienst gewesen. Ich kenne manche Pastoren, die sehr depressiv aus dem Dienst gehen. Und die frustriert sind. Ich bin so dankbar, dass das bei mir nicht der Fall ist, sondern mit großer Freude und Dankbarkeit. Und das Bewusstsein, ein Kind Gottes zu sein, das ist etwas Großes, das ist das Großartigste und das Unverständlichste. Das würde für mich auch gelten, das Unverständlichste. Wenn ich daran denke, dass ich das, so viel ich das weiß, der Einzige in meinem Alter, aus meinem Dorf ist, der Christus nachfolgt. Ich bin nicht besser gewesen als andere. Auch wenn der Dienst, so sagt Jeremia, mich ausgesondert hat, beiseite gestellt hat, von der Masse abgesetzt hat, ich habe den Kreis der Fröhlichen gemieden, ich habe den lockeren, oberflächlichen Umgang mit Menschen gemieden, da konnte ich nicht mehr mitmachen so. Ich hatte ja deinen Ruf an mich gehört. Da verging mir das leichtfertige, oberflächliche Dahinleben. Und das Bewusstsein, dass ich zu Gott gehöre, war mir wichtiger und größer, bedeutete mir mehr als alles in der Welt. Jeremia war zwar von Menschen verlassen, er war allein, aber er war gewürdigt, Gottes Kind zu sein. Freunde, durchzieht uns dieser Jubel noch? Auch dich, der du vielleicht schon 30 Jahre mit Christus lebst, dass du gewürdigt bist, unbegreiflicherweise gewürdigt bist, den Namen Christ tragen zu können, ein Eigentum dieses Herrn zu sein, Berufener von dem Höchsten aller Hohen zu sein. Aber jetzt ist das alles weg. Das ist wie weggefegt, das bedeutet ihm nichts mehr. Auch nicht mehr die Größe des Geschenks und der Würdigung hält ihn fest, er ist mürbe geworden. Und er sagt an einer Stelle: Ich habe 23 Jahre gepredigt und sie wollen mir nicht hören. Muss ich vorstellen. 23 Jahre gepredigt, keine Frucht in seiner Predigt gesehen. 23 Jahre. Das hätte ich nie ausgehalten. Und er sagt, meine Botschaft war eine Gerichtsbotschaft. Gott, du hast alle Register gezogen, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Und dass sie sich nicht auf politische Fabeleien und Klügeleien verlassen, sondern an Gott hängen. Und dass all die politischen Spielchen, die sie machen, sich an Stärkere zu hängen, um geschützt zu sein, dass das nichts ist. Und das musste ich dem Volk sagen. Gegen dieses Volk sagen. Und es hat mich innerlich erfüllt. Dein Grimmgott hat was mit mir gemacht. Und dieser Auftrag hat ihn mürbe gemacht. Zumal Gott von ihm sagt, Jeremia, ich möchte, dass du deinen Auftrag mit deinem Leben unterstreichst. Deshalb heirate nicht, deshalb zeuge keine Kinder, deshalb gehe nicht in ein Freudenhaus, dort, wo man sich freut, und deshalb nimm an keiner Beerdigung teil. Du sollst mit deinem Leben meine Botschaft unterstreichen, es ist ernst, Umkehr. Und jetzt kann er nicht mehr. In der Stunde der Verzweiflung sieht Jeremia nur noch, ich muss entbehren, wie das Volk Israel. Wie das Volk Israel, da kippt das Bild. Ich muss einsam sein, ich bin ausgeschlossen von der Freude durch dich, Gott. Und deshalb kommt sein Schrei. Gott, wie lange soll das noch weitergehen? Willst du mich nicht heilen? Soll das Jammerleben immer so weitergehen? Warum wird meine Wunde nicht geschlossen? Und im Übrigen, Gott, du hast mir was versprochen. Bei meiner Berufung. Wie ist das eigentlich mit dem Einlösen deiner Verheißung? Du hast gesagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Und du stehst ganz allein, einer gegen alle. Und deshalb kommt es jetzt zu dieser entscheidenden Anklage gegen Gott. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Ich habe ganz auf dich gesetzt, Gott. Und du hast mich schmählich im Stich gelassen. Wie ein Bach, der irgendwo in der Wüste so endlich ein Labsal verspricht. Und je näher ich ihm komme, stelle ich fest, Fata Morgana, nichts zu trinken. Das gebraucht er gegenüber Gott. Und er sagt damit, Gott, ich muss es dir sagen, auch auf dich ist kein Verlass. Auch auf dich ist kein Verlass. Du täuscht und enttäuscht auch. Du hältst dein Wort auch nicht, wie die vielen, die ihre Worte nicht halten. Du bist ein Trugbach, ein trügerischer Bach, Gott. Du hältst nicht, was du versprichst. Was für ein hartes Wort gegen Gott, oder? Man bedenke gegenüber Gott. Versündigt der Mann sich nicht? Wenn jemand so in der Gemeinde beten würde, wenn ich so beten würde heute, was würde das der Gemeinde bedeuten? Gott, du bist ein Trugschluss. Ich bin gerade in der Korrespondenz mit einem Menschen, umringe um ihn, der das so sagt. Gott, ich bin enttäuscht von dir. Ich leg dich zur Seite. Ich leg dich zur Seite. Wenn jemand so in dieser Gemeinde und im Hauskreis beten würde, ich glaube, das würde schwierig. Ich glaube, es würde schwierig, wie Jeremia. Es ist eine Klage wie in den Klagepsalmen. Das ist ein verzweifeltes Klammern an Gott. Ein letzter Zugriff, ein Nicht-Loslassen-Wollen. Und man merkt, die Hand, sie rutscht schon, die ist festhalten. Ein Mensch heute würde aufgrund einer zu schweren Belastung, einer Zumutung Gottes, er würde Gott sofort den Rücken kehren. Und er bekäme von jedermann Beifall, das kann ich verstehen, dass du Gott kündigst. Das kann ich verstehen. Nach dem, was du durchmachst, nach dem, was du erleidest. Jeremia und die Menschen der Bibel, die klagen. Und das ist uns ganz fremd, dieser Aspekt, glaube ich. die sagen sich eben nicht von Gott los und kehren ihm nicht den Rücken, sondern sie schreien in letzter Verzweiflung zu Gott, nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, zu Gott. Sie kündigen Gott nicht, sondern sie klammern sich mit der letzten Faser ihres Herzens und Glaubens an Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Christus am Kreuz. Aber schreit es zu Gott hin und nicht irgendwo anders hin. Entscheidend ist, dass diese Worte von Jeremia zu Gott gesprochen werden. Hier klagt jemand in der Hoffnung, Gott, du wirst das hören. Gott, und du wirst reagieren, du wirst mich nicht so hängen lassen hier. Ich kann nicht mehr. Und wie reagiert Gott? Da antwortete der Herr, wenn du umkehrst, dann darfst du wieder vor mir stehen. Wenn du Edles und nicht Gemeines redest, dann darfst du wieder mein Mund sein. Dann werden sie sich zu dir zuwenden, du aber wende dich ihnen nicht zu. Ich mache dich für dieses Volk zur ehernen festen Mauer. Mögen sie dich auch bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir, um dir zu helfen und dich zu retten, spricht der Herr. Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen, ich befreie dich aus der Faust der Gewalttätigen. Gott antwortet auf die Klage und auf die Anklage. Das heißt doch zunächst einmal, liebe Freunde, so darf man auch mit Gott reden. Gott hält das aus, was ich nicht aushalte. Gott hält dich und mich aus. Auch mit der Verzweiflung deines Herzens und wo du sagst, ich kann nicht mehr glauben. Und Gott, ich tue mich so schwer, dir in meiner Situation noch zu vertrauen. Gott hält das aus und Gott sagt nicht, sündig an der Stelle. Gottes Liebe umfasst die Kläger und auch die Ankläger. Gott ist größer und Gott braucht keine menschlichen Verteidiger. So darf man mit Gott nicht reden. Hat Gott nicht nötig. Wir sind nicht die Geheimräte Gottes, hat Terstegen einmal gesagt. Wie findet ihr die Antwort Gottes? Muss man zu Hause mal drüber nachdenken. Wie findet ihr die? Ist das überhaupt eine Antwort, die Gott ihm gibt? Nun, ich empfinde sie als streng und als barmherzig. Gott stutzt den Jeremia hier auf sein menschliches Normalmaß. Da geht kein Weg dran zurück. Und er bewertet sein Reden vor ihm als gemeines, unedles und verkehrtes. Wie bei Hiob. Wie bei Hiob. Du denkst menschlich. Und von deinem Menschlichen versuchst du das auf mich zu transportieren und zu übertragen. Und dann wird das Endergebnis falsch. Streng auch insofern, dass Gott dem Jeremia sagt, du sollst die Menschen zur Umkehr rufen. Aber zuerst musst du umkehren. Du musst umkehren. In deinem Herzen muss was passieren. Wenn du im Dienst bleiben willst, dann musst du Buße tun und umkehren. Das heißt für ihn übertragen, du musst deine menschliche Denkweise, die musst du ein für alle Mal fahren lassen, was mich betrifft. Die Gott letztlich begreifen will in allem und die Gott auf die Anklagebank setzt. Auch dann, wenn er uns in die Schule des Leidens nimmt. Auch dann. Umdenken, umkehren. Und als Gottes Mund darf sich Jeremia nicht der Meinung der Leute nachrichten, nach dem, was sie hören möchten. Und wenn der Druck noch so groß ist, er hat den Erwartungsdruck gespürt, Jeremia. Sag doch ein Wort des Friedens über uns, dass alles gut werden wird und dass wir ungeschoren dahin kommen, dass Gott ein Auge zudrücken wird. Und Jeremia konnte es nicht. Und Gott sagt, bleibe bei mir und bleibe bei meinem Wort und nicht umgekehrt, fall nicht um. Das ist die eine Linie in der Antwort Gottes, der heilige Ernst. Aber da ist auch die andere, die Barmherzigkeit Gottes. Gott entlässt diesen verzweifelten Mann nicht aus seinem Dienst. Er kündigt ihm nicht. Und er sagt auch nicht, ein Mensch, der so redet und so betet, der darf nicht mehr auf die Kanzel. Du sollst mein Prediger bleiben. Diese Biografie über Ernst Schneider, die habe ich gelesen, mit einem Prediger von Buchenwald, der im Dritten Reich sein Leben verloren hat, mit großer innerer Genugtuung an der Stelle, großer Freude. Du sollst mein Prediger bleiben. Gott gewährt ihm die Chance der Umkehr. Und Gott bekräftigt diesen Mann mit einer neuen Verheißung: Ich bin bei dir in allen Lebenslagen. Und ich gehe mit dir durch die tiefen Täler des Lebens. Ich gehe mit. Und er erneuert die Verheißung aus der Berufungsstunde. Und damit ist alles gesagt. Jeremia hört, dass Gott mit ihm hinuntergestiegen ist in seine Müdigkeit. Dass er ihn, so wie er jetzt ist in dieser verzweifelten Lage, nicht aufgegeben hat. Und jetzt beginnt dieser müde, angeschlagene Mann wieder zu glauben, dass Gott ihn, so wie er ist, und nicht ein Idealen, immer ein Strahlemann und einen Glaubensstarken, sondern ihn so, diesen schwachen menschlichen Propheten, in seinem Dienst behalten will. Den menschlichen Menschen zu einer festen Mauer macht, die nicht umkippen kann. Diesen zerbrechlichen Mann. Ihr Lieben, lasst mich zum Schluss einmal fragen, was bedeutet das für uns? Solche Situationen des Leides, der Verzweiflung, ich weiß nicht, ob das dein Thema ist heute Morgen. Oder du sagst, Mann, was sind da für eine Sorte Leute heute da angesprochen? Ihr Lieben, die Stunde wird kommen, wo du dieses Wort brauchst. Wo du dieses Wort brauchst und wo alle anderen Stützen wegbrechen. Alle anderen Stützen wegbrechen. Ich werde zurzeit mit unheimlich viel Not von fremden Menschen außerhalb unserer Gemeinde berührt und angeschrieben und so weiter. Menschen, die so verzweifelt sind wie der Jeremia, haben wir ein Wort für sie. Solche Situationen des Leides und Verzweiflung werden für uns nicht Halt machen. Aber Gott sei Dank ist Gott der Unveränderliche. Und er möchte heute uns so begegnen wie damals auch dem Jeremia. Erstens, da sind Nöte, die auch uns treffen können. Auch uns als Kinder Gottes treffen können. Es geht ja kein einziges Leid an uns automatisch vorbei, wo wir sagen, das kommt an Christen nicht heran. Dass wir uns das rauben lassen. Dieses Denken, was morgen zur Enttäuschung führt. Kein Leid, was in dieser Welt geschieht und im persönlichen Bereich geschieht, muss automatisch an mir vorbeigehen, weil ich ein Kind Gottes bin. Um das mal so zu sagen. Und da merkt man, wie das manchmal an der Stelle uns wirklich berühren kann. Und auch dann, wenn ich unseren Dienst, und ich würde meinen Dienst doch anders verstehen wollen als den von Jeremia, nämlich Freudengehilfe letztendlich zu sein. Dieser Dienst kann auch manchmal uns alle miteinander Lächeln einbringen und Verachtung. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn wir auch das zumachende, das zumutende Wort Gottes nicht verschweigen. Das zumutende Wort Gottes dieser Gesellschaft nicht verschweigen, auch wenn sie es vielleicht nicht hören will. Auch, dass man Gott Rechenschaft ablegen muss. Gott Rechenschaft ablegen muss. Dass es auch einen Himmel und eine Hölle gibt. Und dass Gott Maßstäbe hat, auch Maßstäbe für das Zusammenleben. Dass man nicht angepasst nach dem Schema dieser Welt lebt, wie gewünscht. Sondern dass man es irgendwo, und man merkt es, dass man ein Stück weit auch gegen das lebt, was so gelebt wird, wie man lebt. Und es ist manchmal schwer, ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfindet. Das ist manchmal schwer, das kann zur Resignation führen, zur Menschenfurcht oder auch zur Menschenverachtung. Und dazu kommt zweitens das andere, dass wir das Wort vom Kreuz, das über Tod und Leben entscheidet, den Menschen sagen müssen. Es geht ja nicht nur beim Evangelium um Lebenshilfe. Da würde ich sagen, das brauche ich nicht. Das brauchen viele Leute nicht, Lebenshilfe. Aber es geht darum, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Und dass Jesus vor allen Dingen allein das Schicksal ist. für den Menschen. Und wo wir das in Demut und Offenheit vertreten, da kann es sein, dass wir auch ein Stück Einsamkeit wie der Jeremia erleben. Der eine in der Familie, der andere am Arbeitsplatz, weil die vielen das ablehnen. Glaubende sind auch bei uns in Deutschland in der Minderheit. Und es ist nicht mehr selbstverständlich, Christ zu sein. Ich weiß nicht, ob wir da einig gehen miteinander. Und das kann einen glaubenden Menschen auch ein Stück weit isolieren. Und das tut weh. Ihr Lieben, vielleicht werden wir an der Stelle auch ganz neu dankbar für die Gemeinschaft der Heiligen in der Gemeinde. Die Gemeinschaft der völlig unfertigen Heiligen. Und auch wir können uns untereinander und aneinander reiben. Das können wir, das schaffen wir. In der Tat. Und doch hat es einen unwahrscheinlichen Wert, auch gegen das Einsamsein in dieser Welt und gegen und unterstützt ernsthafte Christusnachfolge und kompromisslose Christusbezeugung. Und dann drittens, dazu kommt, dass auch wir aufgerufen sind, mit unserem Leben die Botschaft von Christus nicht durchzustreichen, sondern zu unterstreichen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Dass man irgendwo sieht, da ist einer und mag ein Exot sein, der ist auf diesen Christus her programmiert und lebt von ihm her. Unverkrampft und ungeniert. Und deshalb kann Steigerung des Lebensstandards nicht alles sein. Deshalb kann Karriere machen nicht das oberste Ziel meines Lebens sein. Und deshalb ist Lebensgenuss und Selbstverwirklichung nicht das Höchste für einen Menschen, der sich Christ nennt, sondern immer die Platzanweisung Gottes. Und Gott kann uns ganz anders führen, als wir das vielleicht je vorhatten. Ich habe es auch erlebt. Dann kann es sein, dass der Herr uns wirklich alternativ leben lässt und herausholt und uns eine ganz neue Aufgabe gibt. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal diesen Gedanken gedacht, Mensch, was wäre das schön, wenn ich kein Christ wäre? Könnte ich vielleicht wie alle anderen leben, muss keine Rücksicht nehmen, immer barmherzig sein, möchte lieber meine Faust rausrücken. Lieber Herr, wie wäre das schön, wenn du mich nicht berufen hättest. Und ich könnte nach diesem Lebensstil, den Paulus mal so beschreibt, kann man einfach ungeniert drauf leben, drauf losleben. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Hauptsache, ich komme gut über die Runden. Lasst uns essen und trinken, drauf losleben. Ihr Lieben, und dann kann es viertens ganz schnell zur Anklage kommen. Wir ertragen gewiss viel, auch als Christen, wenn wir Erfolg haben. Wenn wir Erfolg haben, ertragen wir viel. Wenn uns alles gelingt. Aber wie ist es, wenn wir als Christen Misserfolg haben? Und die Tage schrieb mir jemand, zur Krönung schickt mir Gott die Kündigung. Ich bin gekündigt am Arbeitsplatz. Wie ist es, wenn wir Misserfolg haben, Krankheit und Kündigung? Und wenn sich also Gott, dem wir vertraut haben, nicht so zu uns bekennt, wie wir das im tiefsten unseres Herzens wünschen und gedacht haben. Und dann kommt auf einmal die Frage, Herr, lohnt sich das mit dir? Lohnt sich das? Was wird mir eigentlich dafür, wenn ich dir nachfolge? Und trage das alles, was du mir zumutest. Verzicht an Einsamkeit, an Widerstand. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Dass ich sage, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich bin mit Gott fertig. Das ist die glaubenslose Möglichkeit. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, die sagt nicht anderen Menschen, ich bin jetzt mit Gott fertig, sondern die wendet sich direkt an Gott. Direkt an Gott und schreit die Verzweiflung zu Gott hin. Herr, warum? Warum, Herr? Warum mutest du mir das zu? Warum lässt du mich in der Zerrissenheit? Warum schickst du mich wieder in das Krankenhaus? Bekam eine Mail, da stand drin, Herr, ich empfinde es so als Niederlage, obwohl so viele am Beten waren, sich für mich eingesetzt haben. Und was ist passiert? Ich empfinde das als Niederlage, Herr. Warum nimmst du nicht den Pfahl aus meinem Fleisch, diese Beschränkung, ich könnte so viel für dich tun? Herr, du bleibst mir ein Rätsel. Klagen ist nicht zu verwechseln mit Jammern und bei Gott mal Luft rauslassen. Da sind wir Weltmeister. Klagen. Klagen ist Beten aus der Tiefe. Beten aus der Tiefe, aus der Verzweiflung. Gebet aus der Verzweiflung. Aber es ist Gebet und Gott ist der Adressat. Mit letzter Kraft an Gottes Treue klammern. Ihr Lieben, lasst mich mal eins sagen. Ich sehe euch drei dort. Ihr lieben Hoeneß, ich darf das mal so offen sagen, ich habe es bewusst nicht mit euch abgesprochen. Wir haben in dieser einen Nacht vor 2 Jahren um euer Kind gerungen. Und wir haben zu Gott gerufen und geschrien. Und das Kind ist verstorben. Und ich bin mit euch nach Nussloch gefahren, mit zerrissenem Herzen. Und dann haben wir es der Oma, meiner lieben Freundin Elisabeth, gesagt. Und dann habe ich eine Klage an Gott gehört. Eine Klage an Gott. Die hat mich zutiefst berührt. Die hat mit mir sehr viel gemacht. Die werde ich nie mehr in diesem Leben vergessen und aus meinem Herzen lassen. So schlimm und schrecklich und es war. Und niemand hatte ein Wort. Aber das hat mich zutiefst berührt. Die Klage an Gott. Und bei allem unverständlich Bleibenden, dieses Gott, wir wollen an dir dranbleiben, auch wenn wir das nicht verstehen. Ich danke, dass ich Zeuge dieser Stunde war. Nehmt mir das Wort nicht übel. Ihr Lieben, vielleicht sind wir alle zu fromm erzogen, um so zu beten. Aber jetzt überlegt mal, das, was tief im Herzen ist, kommt nicht raus und bleibt hier drin und verkapselt sich. Und darum ringe ich. Und dann geht das weiter, das macht was mit uns. Und irgendwann kommt es hoch. Und dann endet es im Unglauben. Ihr lieben Freunde, und davor habe ich Angst. Wir sollen nicht über alles ein frommes Mäntelchen drüber machen. Und wenn wir das tun würden, dann würden wir auch eine Antwort von Gott bekommen. So wie er sie auch bekommen hat. Darf ich noch etwas anfügen, was mir sehr wichtig ist? Wo kommt diese Klage zu Gott bei mir persönlich vor? Und hat sie auch einen Platz in unseren Hauskreisen und hat sie auch einen Platz im Gottesdienst? Was mich sehr bewegt als Prediger ist, dass ich mir sonntags morgens die Gemeinde vorstelle, da kommen 350 Leute. In welcher Beschaffenheit des Herzens kommen sie alle heute? Das bewegt mich sehr. Und jetzt soll ein Wort, soll allen in irgendeiner Weise gelten. Und ich glaube, dass eine ganze Reihe, ich mache jetzt keine Probe aufs Exempel, mit einem schweren Herzen in den Gottesdienst kommen. Denn ist nach dem Schreien zumute, wären am liebsten zu Hause geblieben, wie wir es eben hörten, und hätten die Bettdecke über den Kopf gemacht. Sie können jetzt nicht jubeln, sie können nicht lobpreisen. Sie bringen einen Rucksack voller Nöte mit hier in die Gemeinde. Die diagnostizierte Krankheit, den Stress, die Kündigung, dass die Ehe auf das Messer Schneide steht. Und so sitzt man mit blutendem Herzen hier im Gottesdienst. Und das Herz ist schwer und der Schmerz ist groß. Ihr Lieben, helfen wir Ihnen, das auch hier ein Stück weit wenigstens abzuladen, vor Gott zu bringen, auszuatmen, damit Sie wieder einatmen können. Den Schmerz mit Ihrem Warum vor Gott loszuwerden, damit sie hoffnungsvoller und auch vielleicht zaghaft beginnend auch in das anschließende Lob einstimmen können. Anders ausgedrückt, haben wir auch Klagelieder, wo ich merke, das berührt mein Herz und meine tiefste Wunde, unter der ich gerade leide. Und damit bin ich beim letzten ganz schnell. Hat der Jeremia eigentlich Neues gehört? Ist die Antwort Gottes nicht enttäuschend? Ist sie nicht enttäuschend?
Jeremia hat das Reden Gottes neu gehört und seinen Zuspruch. Ich bin bei dir, ich helfe dir und ich lasse dich nicht hängen. Das tröstet und das hält ihn fest und lässt ihn weiterleben. Ihr Lieben, genau das will der Herr durch seinen Heiligen Geist auch immer wieder neu tun. Mich an das alte Wort und an die Verheißung, die er gemacht hat, neu dran erinnern durch seinen Geist. Und das auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt. Und es macht was mit mir. Es macht was mit mir. Das hätte ich nie geglaubt, dass mich der Text mal so fesselt. Lasst uns miteinander ein Lied singen. Das Lied